In der Geschichte, was gerne mal passiert, wenn man so ein einzelnes Buch nimmt und dann sieht, wie Menschen über Sortierverfahren, sondern grundsätzlich auch an den Lockdown, und dann findet jemand so ein Sortierverfahren, die sind nicht schwierig zu finden, dann halten sich die Leute manchmal für ganz besonders genial, ja, weil sie diese Schranke in Lockdown besprochen haben. Aber dazu kann ich sagen, Sortieren ist sehr, sehr gut verstanden. Ja, da findet niemand mehr irgendwas, was grundsätzlich gegen die Dinge läuft, die man so in der Bücher finden kann. Also heute Sortieren durch Zählen und Sortieren durch Fachabteilen auf Deutsch oder den Count Sort und Radix Sort. Wenn wir annehmen, dass alles, was wir tun können, das Folgende ist, zwei Elemente werden angeguckt, eins ist größer, eins ist kleiner, oder sie sind gleich, und auf der Basis tauschen wir die Elemente oder nicht, dann haben wir diese Schranke n log n. Und jetzt machen wir folgende Annahme. Wir kennen den Wertebereich und wir raten auf der Basis der Werte relativ schnell, wo die Elemente hingehören. Ja, und das funktioniert sehr gut, zum Beispiel auf Zahlen. Wenn man Zahlen sortieren muss, ja, das funktioniert. Je nach Verteilung oder wie auf anderen Wertemengen, zum Beispiel Namen, das funktioniert eben immer dann nicht, wenn ich nicht weiß, was ich für Werte habe. Ja, und wenn man sich da als Sprache mal anschaut, gibt es auch wertorientierte Sprachen, bieten an, dass man solche Dinge implementiert wie Interface Comparables, zwei Objekte können verglichen werden. Es gibt eine Methode, die heißt dann typischerweise Compare to, die liefert als Antwort auf eine kleiner, gleicher, größer ist. Damit kann man dann ein Sortierverfahren verwenden, das schnell ist. Es ist völlig transparent gegenüber den Objekten, die sortiert werden. Ja, das geht in diesem Sortierverfahren nicht. Da muss ich den Wertebereich kennen. So. Los geht's. Jetzt die Annahme. Wir haben einen Wertebereich, der läuft von hier V-min bis V-max. Und wir nehmen mal an, der Einfachheit halber, das ist eine Teilmenge der natürlichen Zahlen. Das können natürlich auch andere Werte sein, die müssen aber eine Abbildung erlauben auf die natürlichen Zahlen. Ja. Und für dieses erste Sortierverfahren, das wir uns anschauen, das heißt Count Sort, nehmen wir an, dass dieser Bereich sehr klein ist, sodass typischerweise die numerische Elemente, die den gleichen Wert auftauchen, ja, also die Anzahl der Elemente, die wir sortieren, die ja größer ist als die Anzahl der verschiedenen Werte, die auftauchen. Ja, und die Grundidee des Verfahrens ist relativ einfach, wenn man es zum ersten Mal sieht, ist es ein bisschen komisch, aber im Grunde ist es ein ganz einfaches Verfahren. Und daraus bereiten wir, aus den Informationen bereiten wir Container vor, die die richtige Breite haben. Und dann laufen wir einfach die Container nach und werfen die Elemente in die entsprechenden Container. Das ist der Algorithmus, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, auf der nächsten Folie kann man nochmal eine Grafik, dann ist es etwas besser zu verstehen. Für mich. Hier ist etwas formaler. Also wir bauen für jeden vorkommenden Wert V einen Zähler, der heißt ja auf der Folie CV. Und
Jetzt implementiere ich es auch noch und ich hoffe, dann ist es halbwegs klar. Was ich dazu vorbereitet habe, ist ein Rahmen, der wieder so ähnlich aussieht wie der auf der letzten Vorlesung. Der einzige Unterschied liegt hier. Zusätzlich zu den Punkten habe ich noch ein Feld, das heißt Y, das sind Ganzzahlwerte für die Y-Werte. Wir haben ja die Punkte immer nach den Y-Werten sortiert. Und die Punkte haben auch eine Y-Komponente mit Gleichkommazahl. Das ist für die digitalen Sortierung auch ein bisschen unglücklich. Ja, wir können schon die Werte nehmen, müssen dann immer hin und her gehen zwischen Gleichkommazahl und zurückgehen zu einer Ganzzahl, die man durch Runden gewinnt. Das ist mir ein bisschen zu fummelig. Deswegen habe ich ein zusätzliches Feld hier genommen, das heißt Y, da stehen die Werte drin, die wir dort. Direkt darunter gibt es einen Maximalwert, also die Y-Werte, die ich betrachte, die laufen von 0 bis zu diesem Maximum, also bis 1000. Und dann habe ich hier noch eine kleine Funktion, also eine Methode, die dafür sorgt, dass die Punkte, die wir nachher darstellen, auch die Werte von den Y-Is enthält. Das ist aber nur Rahmen für das Sortierverfahren. So, jetzt kommt hier dieser Counter. Ja, und den implementiert er, den kann man zumindest so implementieren, genau wie auf der Folie steht. Wir brauchen zunächst mal ein Feld. Für die Punkte. Und jetzt zählen wir die mal. Diese Zeile hier.
Nur dass sie bei mir heißt, CV ist gleich CV minus 1. Ja, plus die gegenwärtige Position plus CV minus 1. So, jetzt habe ich in diesem CMP diese Startindizes stehen. Und jetzt muss ich sie nur noch umspeichern. Ne, Moment, dafür brauche ich ein neues Y-Feld. Jetzt auf die Werte von der alten Folge und die Frage ist jetzt, an welche Stelle? Naja, an die Stelle, die das CP vorsieht für ein Element mit dem Wert yi. Völlig ohne jede, also wer mag welche Sprache und natürlich gibt es Leute, die seltsam aussieht. Sie sollen in einer funktionalen Sprache alles seltsam aussieht. Es gibt Leute, die Assembler prima finden.
Ja. Ich habe auch alte Kollegen gehabt, da wo ich früher gearbeitet habe, die konnten auch der Lochkarte, die waren. Ja. Die haben uns also seit Kindern eingegangen. Früher hat man als Speicherlegen eine Lochkarte gehabt. Das war eine Karte, die hatte Löcher oder nicht Löcher. Ja. Das, was wir heute auf einer CD oder DVD, also diese kleinen Kids haben, Vertiefung oder nicht Vertiefung, wie im Mikrometerbereich, das hatte man auch noch. Pappe und da waren Löcher drin oder nicht. Ja, und das war das Programm. Oder auch die Daten. Und dann gibt es Leute, die konnten das Programm anschauen auf der Pappkarte. Und die haben Fehler gegeben.
Bitte?
Lochbänder.
Lochbänder. Ja genau, so lange Streifen, genau. Die Karten wurden dann irgendwann zu klein, dann hat man die auch gehört. So, genau, jetzt wollen wir das mal testen hier. So, ganz toll, ein Detail habe ich vergessen, nämlich das auch aufzurufen. Der Aufwand dieses Verfahrens ist auch ziemlich klar. Ja, den kann man jetzt sehr schön durch einmal drauf gucken auf diese Methode sehen. Ja, in den Schleifen steht immer nur Elementaroperationen, entweder Zuweisung oder Addition. Und ansonsten besteht diese Funktion aus vier Schleifen, die alle von 0 bis zur Länge des Feldes laufen. Ja, also ist der Aufwand nur von N. Das einzige Problem entsteht, und das hat man in der Praxis eben oft, ja, was ist eigentlich, wenn der Wertebereich viel, viel größer ist, als der Bereich der Elemente? Ja, dann hat man auch einen linearen Aufwand, allerdings in der Anzahl der Werte. Ja, aber meistens ist es ja eben nicht so, dass man 1000 Elemente sortiert, deren Werte zwischen 0 und 1000 liegen, oder 10.000 Elemente sortiert, deren Werte zwischen 0 und 100 liegen, sondern man hat sowas wie die Zahlen liegen im Bereich von 0 bis 2 Millionen und davon hat man 1000 Stück. Ja, dann hat man zwar immer noch linearen Aufwand, aber die Konstante ist furchtbar schlecht, ja, weil sie davon abhängt, wie viele Werte man hat. Und genau das Problem lösen wir jetzt mit dem nächsten Verfahren. Ja, wir versuchen also wegzukommen oder zumindest die Abhängigkeit von dem Wertebereich möglichst klein zu kriegen. Ja, noch ist das Verfahren, so wie es aufgebaut ist,
abhängig linear von der Anzahl der Werte. Wenn die Anzahl der Werte ungefähr so groß ist wie die Anzahl der Elemente, ist alles prima, aber meistens ist das nicht so. Und hier kommt die Idee, wir beobachten, dass die Discountsort stabil ist, ja, also die Reihenfolge der Elemente mit gleichen Werten wird nicht vertauscht. Und ich habe das schon mal gesagt, das ist mal dann praktisch, wenn man einmal sortiert nach einem Kriterium und danach nochmal sortiert nach einem anderen Kriterium und gerne möchte, dass das erste Kriterium erhalten bleibt. Zum Beispiel, ich sortiere erst nach Namen und dann nach Noten und dann ist pro Note nach Namen sortiert. So, was wir jetzt machen, wir verwenden genau diesen Algorithmus Countsort, aber wir sortieren pro Stelle. Ja, wir wenden Countsort an, nacheinander auf die Stellen der Zahl. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass man die Werte alle in unserem Alphabet darstellen kann. Ja, also, die bestehen aus verschiedenen Stellen. Und diese Buchstaben in dem Alphabet sind geordnet. Ja, und die für uns typischen Alphabete sind binär, dezimal und hexadezimal, dezimal für uns, binär und hexadezimal für den Rechner. Würde ich mal so sagen. Ja, also, wo die meisten Leute aufgewachsen sind, die meisten Leute können relativ schlecht binär zählen. Ja. Hier ist mal ein Beispiel. Wir machen das jetzt mal dezimal. Da oben ist die Folge. 33, 78, 77, 3, 37, 38. Der erste Schritt ist, nach der einer Stelle zu sortieren, also der letzten Stelle dieser Zahlen. Dann bleibt in seiner 33 vorne, wenn die 3 ist die kleinste einer Stelle, zusammen mit der 3. Dann kommen die 77 und 37 mit den 7ern als einer Stelle. Und dann kommen die 78 und die 38 mit den 8ern als einer Stelle. Ja, diese Folge sortiert man jetzt nach den 10er Stellen. Die 10er Stelle von der 3 ist 0, deswegen rutscht die vor die 333. Dann kommen die 37 und die 38 und dann die 77 und die 78. Ja, und der Trick ist, die 37 und die 38 und die 77 und die 78 erhalten ihre Reihenfolge, weil vorher nach der einer Stelle sortiert worden ist. Ja, in der Folge oben drüber steht die 77 vor der 78 und es steht die 37 vor der 38. Wenn ich jetzt nach den 10er Stellen sortiere, werde ich diese Reihenfolge erhalten. Ja, deswegen steht dann in der Folge die 37 vor der 38 und die 77 vor der 58.
Ja, und im letzten Schritt sortiert man dann nach der 100er Stelle und alles, was da passiert, ist, dass die 333 nach hinten vorgeholt wird. Ja, das heißt, ich sortiere dreimal. Ich nehme dreimal den Countsort, den wir gerade kennengelernt haben. Aber das Schöne ist, der Wertebereich für den Countsort ist 10. Ja, also es ist ziemlich. Ich kann von vornherein den Wertebereich einschränken auf 10. So. Und was man jetzt macht, wenn man das implementiert, dann machen wir das gerne so. Da machen wir das gerne so, dass man das nach binären Stellen sortiert. Und das gibt dann lustigen Code. Vielleicht sollte ich das hier Binary Digit machen. Ich implementiere jetzt nochmal schnell einen Countsort. Allerdings einen, der nur auf einen Bit arbeitet. Ja, der macht genau das gleiche wie Countsort, auf dem Bit. Das ist ein bisschen einfacher als Countsort, weil ich nur schauen muss, ist das Bit 0, dann kommen die Elemente nach vorne oder ist
die Elemente, die an der Stelle Digit eine 1 haben. Und dann schreibe ich die 0 haben von vorne bei 0 beginnt, Index 0 in das Feld. Und die eine 1 haben bei dieser Anzahl, die ich gezählt habe.
Ja, von 0, Entschuldigung. Also ich nehme zwei Zähler für die 0 und für die 1 an der Stelle Digit.
Ja, die 0 soll auch häufig bei 0 beginnen, die 1 soll dann da beginnen, wo sie eben hingehören. Ja? Und wo soll die erste 1 kommen? Naja, nachdem alle 0 vorne stehen, das heißt, ich muss jetzt erstmal die 0 zählen. Und nachdem da alle 0 hingeschrieben sind, kommen dann die 1.
Ja, also zähle ich mal die. Zähle ich mal die Elemente, die an der Stelle Digit eine 0 haben. Und dann inkrementiere ich jetzt jeweils den Zähler. So, wie macht man das? Wie zählt man die Dinger, die an der Stelle Digit eine 0 haben? Da gibt es verschiedene Methoden. Hier wäre meine. Wir nehmen das Element und machen einen Bitshift, schieben das also Digit-Stellen nach rechts. Ja, jetzt ist die Stelle Digit die erste Stelle. Ja, und jetzt überprüfen wir, ob das eine 0 ist. Blöderweise ist das ja immer noch eine Ganzzahl. Ja, da gibt es wieder verschiedene Methoden. Ich mache das jetzt so. Ich verbinde das mit einer 1. Und überprüfe, ob das 0 ist.
Ja, und hier gilt es, diverse andere Methoden zu überprüfen. Ja, man könnte zum Beispiel sagen, ich schiebe das Ding erstmal an diese Stelle nach rechts. Und was heißt denn, dass das in letzter Stelle jetzt eine 0 ist? Ja, das heißt, dass die Zahl gerade ist. Also ich könnte auch Modulo 2 nehmen und dann überprüfen, ob da 0 raus. Ja, aber ich könnte mir Bitmasken vorbereiten, die nur an der Stelle Digit eine 1 haben und die dann verbunden mit der Zahl und überprüfen, ob das ein Bit ist.
Und so weiter.
Auch da wieder, ja, das ist natürlich Code, auf den man einen kleinen Moment draufdrucken muss, was macht die Zeile eigentlich? Aber den Rechner kommt sehr gelegen.
Ja, also das sind die Operationen, die tatsächlich auf der CPU vorhanden sind. So, jetzt haben wir diese zwei Zähler, N0 und N1. An die Stelle N0 sollen die Nullen, an die Stelle N1 sollen die Einsen. Ja, wir brauchen also wieder so ein Feld. Das wird abgelaufen und jetzt wird unterschieden nach diesem Kriterium, ja, ob nämlich an der Stelle Digit eine 0 oder eine 1 steht. Wenn da eine 0 steht, kommen die nach vorne, die Elemente. Ja, und wir müssen den vorderen Zähler erhöhen und ansonsten kommen die nach hinten. So. Und dann müssen wir noch umkopieren, das nehme ich von hier oben. Und jetzt bedeutet Dreiecksort einfach nur diese Funktion aufzurufen, und zwar für jede Stelle. Ja, für jede binäre Stelle, das heißt, es sieht ungefähr so aus. Von der 0. Stelle bis zur d-ten Stelle rufen wir dieses Count Sort per Binary Digit aus. Ja, mit i als Parameter. Und jetzt müssen wir mich nur noch fragen, wie weit läuft das denn? Ja, das ist klar, die hinterste Stelle muss man sortieren, und die erste auch, und die zweite auch, und die dritte auch, und so weiter. Aber wie weit geht das denn? Ja, das hängt natürlich vom Wertebereich der Zahlen ab. Ja, das heißt, die Frage ist, wie viele Stellen hat die größte Zahl im Wertebereich von 0 bis dem Max i, das wir uns gegeben haben, und klar, das ist der Zweierlogarithmus. Ja, der Zweierlogarithmus gibt uns die Anzahl der Stellen in der binären Zahl. So, wie kriegen wir den Zweierlogarithmus? So, das sieht jetzt ganz genauso aus wie Countsort, ich weiß auch warum. Weil für mich Countsort ist statt Teilfelder zu nehmen und die links und rechts zu sortieren, sortiere ich nach den Stellen. Und jetzt zum Aufwand.
Da an jeder Stelle verwenden wir Countsort. Wir nehmen mal an, die Größe des Stellenbereichs. Wenn die Größe des Wertebereichs an jeder Stelle ist d, dann ist der Aufwand pro Stelle im O von n plus dem b, üblicherweise ist d klein, das heißt dem O von n. Und das wird jetzt mehrfach aufgerufen, denn nicht so viele Stellen, wie man hat, für jede Stelle wird einmal aufgerufen. Die Anzahl dieser Stellen ist proportional zum Logarithmus zur Basis d, ja, also die Breite pro Stelle von n. Also insgesamt O von n und das log b von n mal. Ja, und dieses große n bezeichnet jetzt die Breite des Wertebereichs und das kleine n ist die Anzahl der Elemente in der Folge. Und insgesamt hat man dann n log n. Ja, nur, dass wir eben typischerweise haben, dieses Groß-N ist kleiner als das Kleine. Und insbesondere ist dann Logarithmus von Groß-N viel kleiner als das Kleine. Ja, man kann das dann auch genauer anschauen und ausrechnen, was man idealerweise für eine Zahlendarstellung verwendet, also wie man das D wählt. Ja, da kommt man relativ schnell dahin, dass man idealerweise d gleich c mal n wählt. Aber in der Praxis, weil der Rechner einfach besser damit umgehen kann, wählt man d fast immer gleich 2. Also man sortiert fast immer pro b. Das war's zum digitalen Sortieren.
Das ist im ersten Semester noch nicht gemacht worden. machen, als nicht besonders aufregenden Weg dahin, ist nochmal kurz daran erinnern, was ein Baum ist und was es da für Begriffe gibt. Ja. Zunächst mal als Motivation, wir kommen jetzt über das Sortieren zu den Bäumen, das halte ich für relativ natürlich, denn die ganzen Sortiereinrichtungen haben im Grunde Bäume erzeugt. Quicksort hat einen Baum erzeugt, Merchsort hat einen Baum erzeugt, Radixsort hat einen Baum erzeugt. Und es sind unterschiedliche Arten von Bäumen, eines Bäumen, also zumindest Quicksort und Merchsort sind eine Klasse von Bäumen und Radixsort sind eine andere Klasse von Bäumen. Es ist ganz interessant zu sehen, was die eigentlich für Bäume erzeugen. Ja? Und im Grunde, was man Algorithmus macht, wir legen die Daten in den Baum an und am Ende tabelliert man dann den Baum und kriegt die Daten und sortiert zurück. Ja, und das Schöne ist, wenn ich das explizit mache, also wenn ich Quicksort so verstehe oder Merchsort oder Radixsort, dass der Baum existiert, dann kann ich eben auch Teile aus dem Baum mutabilisieren und kriege dadurch nicht die gesamte Folge insortiert, sondern ich kann gewisse Werteintervalle mir holen. Hier ist so ein Suchbaum. Ja, mal als Beispiel. Der hat hier so mehrere Trennelemente in den Knoten. Hier wird getrennt an der Stelle 15 und 45, dann hat er drei Teilbäume, hier steht die 10, da wird an der 25 getrennt, ja, und dann hat man hier die Eigenschaft, dieses Element, die 20, ist größer als die 15, aber kleiner als die 25, und hier die 35 ist größer als die 25, aber kleiner als die 45. Andere Variante von Baum ist ein Strukturbaum. Typischerweise werden arithmetische Ausdrücke als Baum organisiert. Ja, in dem findet man dann auch die Präzedenz wieder. Also hier genau die gleiche Baumstruktur, das ist jetzt eben kein Zufall, sondern Absicht. Ja, wenn man sich den Baum nochmal anguckt, der hier sieht von der Struktur genauso aus, ist aber für ganz was anderes zuständig. Nämlich für die Auswertung dieser Rechnung. Ja, da hat man hier ganz oben den linken Ausdruck A plus diesen Ausdruck minus diesen Ausdruck. Und das findet man hier wieder. Hier links steht das A, rechts steht E durch F. Und in der Mitte steht dieser Ausdruck B mal C plus D. B mal, und hier steht nochmal ein Plus, C und D. Ja, da hat man in den Blättern die Variablen und in den Knoten die Rechenoperationen. Ganz allgemein heißt ein Baum mit T-Nachfolger ein T-R-er Baum. Ja, und wenn man gerne möchte, kann man den logisch wie folgt definieren. Das sind Elemente aus einer Grundmenge G. Und dieses Prädikat BI-1, GIBI, beschreibt die Baumstruktur, nämlich die Beziehung zwischen den Knoten und den Teilbäumen. Ja, und der Baum, den wir eben häufig sehen, der binäre Baum, sieht so aus, es gibt einen linken Teil, den Knoten und einen rechten Teil. Dabei ist das, was in dem Knoten steht, aus der Grundmenge G. Und diese Struktur links, E, rechts wird durch dieses Prädikat definiert. Für uns ist das Differenzieren ganz wichtig. Ja, das ist eine innovative Frage, manchmal ein bisschen aufwendiger. Bäume können leer sein, Insel und Teilbäume können leer sein. Ja, was der Algorithmus nicht tun soll, ist an der Stelle verzweifeln, sondern was Vernünftiges zurückliefern. Ja, und alle Algorithmen auf gespart. So, das ist der Baum hier, A, B, C, D, E und so weiter. Und jetzt ein paar Begriffe.
A ist Vorgänger von B. Ja, das heißt, A liegt im Baum, wenn man von der Wurzel auskommt und nach unten läuft vor B. Dann gibt es Nachfolger.
B ist Nachfolger von A, wenn man von der Wurzel aus nach unten läuft.
Thank you.
Ja klar, wenn es anders wäre,
dann wäre die Höhe nicht hart. Ja. Wenn der Schicht der Höhe hart ein Knotenziehen würde, der kein Schlag wäre, dann hätte er einen Nachfolger. Der Nachfolger hätte dann H plus 1 als Höhe. Ja, wenn alle Knoten in so einer Schicht besetzt sind, dann ist die Schicht vollständig.
Und wenn alle Schichten vollständig sind, ist der ganze Baum vollständig.
Und jetzt gibt es die Quasi-Bäume. Ja, das sind die Bäume, bei denen nur die Schicht A vollständig ist.
Aber alle anderen Schichten vollständig. Und dann von den Quasi-Bäumen hat man die Linksbäume und Rechtsbäume.
Wenn die unterste Schicht von links oder von rechts
ohne Lücken besetzt ist. Ja, und ein wichtiger Baum mit dieser Eigenschaft war der Hieb. So, nochmal ein bisschen mehr zum Begriff Höhe.
Die Höhe kann man sich auch so vorstellen,
das ist der längste Pfad von der Wurzel zu irgendeinem Blatt. Also ich schaue mir die ganzen Pfade an, von Wurzel bis zum Blatt und den Blatt und den längsten. Das ist dann die Höhe. Und genauso darf ich das natürlich für einen Teilraum machen. Ja, und dann eben auch die Höhe eines Teilraums definieren. Und genauso darf ich die Höhe eines Knotens definieren. Ja, indem ich nämlich den Teilraum anschaue, der unter dem Knoten hängt, und dann die Höhe dieses Teilraums bestimme.
Und dann kann man eine Höhenfunktion angeben, wenn man gerne möchte, als rekursive Funktion. Dazu definiert man die Höhe des leeren Baums als minus 1. Ja, und dann kann man die Höhe aufbauen als 1 plus das Maximum von Höhe linker Teilraum und rechter Teilraum. Ja, und dann kann ich sozusagen in den Blättern anfangen. Die haben dann Höhe 0. Das ist ja auch richtig. Ja, die haben wieder linken vom rechten Teilraum. Also jetzt steht da Maximum von minus 1 und minus 1 plus 1 ist 0, das heißt Blätter haben Höhe 0 und dann kann ich nach oben laufen und kriege in der Wurzel die richtige Höhe. Ja, und das kann man verwenden, wenn man möchte, um auszurechnen, dass die Höhe eines vollen bzw. quasi vollen Baumes ist, damit Graph T, nämlich nach der Logarithmus zur Basis T von der Anzahl der Elemente, die in den Baum untergebracht. Und die Vereinigung aller Schichten ist der gesamte Baum.
Binärbäume und ganz allgemein T-R-Bäume. Manche Algorithmen funktionieren nur für Binärbäume. Weniger Algorithmen sind ganz allgemein anwendbar. Und jetzt unterscheidet man die knotenblatt- oder kantenorientierte Bäume. Bei den blattorientierten Bäumen liegen die Daten nur in den Blättern. Und die anderen Knoten enthalten Informationen darüber, was man in den Blättern findet. Knotenorientierter Baum, denke ich, ist klar. Und bei den kantenorientierten Bäumen liegt die Information eigentlich in den Kanten. So, mal der erste und bekannteste Buchbaum, der Intervallbaum. Elemente, die werden einfach nach Werten geordnet. Man trägt gerne in den Knoten ein, wie die beiden Teilbäume sich unterteilen. Also der Wert im Knoten ist der Trennwert. Die linken sind kleiner, die rechten sind größer gleich. Das heißt, jeden Teilraum kann man im Intervall zuordnen. Und der andere Typ ist der Selektorbaum. Ja, da hat man Elemente, die als Zeichenfolge oder Durchbezeichner gegeben sind. Ich mache jetzt nochmal ein Beispiel für den Selektorbaum. Jetzt die Frage, wie legt man so einen Baum eigentlich ab, im Speicher? Und da wird es dann langsam relevant für die Programmierung. Ja, und insbesondere für die imperative Programmierung im Vergleich zur funktionalen Programmierung auf solchen Baum. Und wegen der Speicherung, gerade in der imperativen Sprache, haben die quasi vollen Bäume so eine besondere Bedeutung. Ja, die quasi vollen Bäume kann ich nämlich einfach nach den Schichten ablaufen und dann in der Folge speichern, also in einem Array. Ja, und das klassische Beispiel sind eben die Hier ist das mal grafisch dargestellt. Man läuft den Baum einfach so ab. Erste Schicht A, zweite Schicht B, C, dritte Schicht D, E, F, G, vierte Schicht H und I. Ja, und genauso taucht es hier auf. Ja, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jetzt kann man sagen, naja, so muss der Baum dafür voll sein oder quasi voll. Das kann ich doch immer tun. Ja, aber ich möchte ja allein aus der Folge wissen, wo die Elemente in dem Baum angeordnet sind. Ja, und beim quasi vollen Baum kann ich das sofort sagen. Das erste Element ist die Wurzel, die nächsten zwei vom Binärbaum sind auf der Schicht 1. Die nächsten 4 sind auf der Schicht 2, die nächsten 8 sind auf der Schicht 3 und so weiter. Ja, dadurch kann ich allein durch den Index hier sofort auf die Position in dem Baum schließen. Ja, ich weiß einfach, hier das Element, das kommt an der vierten Stelle, das erste war auf Schicht 0, die nächsten 2 sind auf Schicht 1, dann ist das erste Element in Schicht 2. Ja, und auch das ist wieder einfache Arithmetik. Ja. Ich kann den Index sofort ansehen, wo ist das Element in dem Baum. Wenn der Baum nicht quasi voll ist, kann ich das eben nicht. Ja, dann wären ja Elemente nicht besetzt und ich könnte das so nicht machen. Und die Variante dazu, und das werden wir uns dann auch im Programm anschauen, ist die sogenannte gestreute Speicherung. Da macht man Gebrauch von den Referenzen, die Java anbietet. Ja. Man kann Knoten leicht erzeugen, man kann Knoten leicht entfernen. Das sind alles Operationen, die im Grunde konstante Zeit brauchen. Ja, alles, was man sich merken muss, ist die Wurzel des Baumes und den kann man statisch vereinbaren oder man erzeugt die Wurzel und legt die in irgendeinem anderen Objekt ab.
Verschiedene Methoden zur Verwendung, wir werden uns in dem noch eine beschränken. Mit oder ohne Drill-Element,
mit Rückverzweigung von den Blättern zur Wurzel oder ohne.
Ja, das ist ganz praktisch manchmal, dass man nicht mehr, wenn man von oben nach unten vom Pfad abgelaufen hat, den auch zurücklaufen muss, also nicht den ganzen Weg merken muss, den man da zurückgelegt hat, um ihn dann auch wieder zurücklaufen zu können,
sondern einfach über einen Zeiger zurückkommt von den Blättern zur Wurzel. Ja, dann kann man wann immer man
so ein Pfad abgelaufen hat zum Blatt, um sich das Element zu holen, das im Blatt steht, sofort von dem Blatt wieder aus zur Wurzel.
Und dann diese oft statische oder dynamische Methoden, also vereinbart man die Methoden, die man verwendet.
Als Methode des Knotenobjekts oder ist das eine statische Methode, die als Parameter Methoden bekommt?
Ja, und wie schon gesagt, wir haben noch eine Variante beschränkt, nämlich wir merken die Wurzel des Baumes, das heißt, man steigt immer an der Wurzel ein und nehmen an, dass diese Wurzel auch Null sein kann. Ja, das bezieht sich hier auf die Bemerkung mit oder ohne Null-Element. Was man auch machen kann, ist, man kann sich einen Dummy-Knoten merken, der nie Null ist und der auf die Wurzel zeigt. Ja, der Unterschied oder das Schöne ist dann kann ich jeden Algorithmus immer aufrufen. Also wenn die Methoden in den Knoten vereinbart sind, dann kann ich immer den Wurzelknoten nehmen und auf den Wurzelknoten eine Methode aufrufen. Wir machen das hier ein bisschen anders. Wir sagen, wenn der Baum leer ist, dann ist der Wurzelknoten leer, dann kann ich auf den Wurzelknoten auch keine Methode aufrufen. Ja, dann muss ich explizit überprüfen, existiert der Baum, ist die Wurzel ungleich 0, wenn das so ist, kann ich auch eine Methode aufrufen. So sieht das dann aus, zum Knoten.
Ja, ganz einfach, eine Klasse mit dem Namen Knoten, Knot. Die hat dann irgendeinen Parameter, was auch immer wir da gerne als Wert drin hätten, das habe ich in meinem Kita-Digital genannt, also der Wert, der Typ. Der Wert, der da drin steht. Und dann für den binären Baum, ganz einfach, gibt es einen Knoten, der links dran hängt und einen Knoten, der rechts dran hängt. Und dann merkt man sich eben in so einem Programm, den Wurzelknoten, gut auf Englisch, und der von Anfang an erstmal Null.
Ja, jetzt ein bisschen vom Bild muss man aufpassen, ja.
Das sind ja keine primitiven Datentypen. Das heißt, da werden Referenzen erzeugt. Das heißt, was eigentlich im Loop drinsteht,
ist nicht das Objekt als solches, sondern eine Referenz auf das Objekt. Das heißt, man muss sich das eigentlich so vorstellen. Das hier ist der Wert Root, ja, und das ist eine Referenz auf den ersten Knoten. Und da sind dann die Elemente vorhanden. Ja, insbesondere eine Referenz auf den linken Nachfolger und eine Referenz auf den rechten Nachfolger.
So. Hier ist mein Quicksort als Baum gedacht.
Ja, wir nehmen an, da kam eine Folge. Und wir haben uns als Pivot-Element die 30 ausgesucht.
Und dann haben wir die Folge so umsortiert. dass links die Elemente kleiner gleich 30 stehen und rechts die Elemente größer 30. Ja, Victor braucht uns also einen Baum, bei dem die Elemente nicht nur in den Blättern stehen, sondern in allen Knoten. Ja, und zwar links die Rohelemente und Knoten. Und im linken Teilbaum stehen die Elemente, die kleiner sind, und im rechten Teilbaum stehen die Elemente, die größer sind. Ja, also so könnte der Baum aussehen, der da entstanden ist. Da sieht man auch nochmal schön die ganzen Eigenschaften von Quicksort. Ja, im durchschnittlichen Fall. Im durchschnittlichen Fall ist die Höhe von so einem Baum logarithmisch in der Anzahl der Knoten. Und dann hat man den Log-N-Algorithmus. Und im schlechten Fall hat man auf der einen Seite eben kein Element und auf der anderen Seite alle, dann hat man als Höhe in dem Baum die Anzahl der Elemente, die in dem Baum stehen, und man hat einen quadratischen Algorithmus. Ja, und hier sind auch nochmal die Intervalle dran geschrieben. Für die 30 hat man erstmal ein halb offenes Intervall. Hier links stehen alle Elemente, die kleiner als 30 sind. Ja, eine linke Schranke, also eine untere Schranke gibt es in dem Fall noch nicht. Und dann hier, wenn man an der 15 teilt, hat man für den rechten Teilbaum von der 15 eben die Eigenschaft, vier Elemente bis hier sind kleiner als 30, und ist der rechte der 15, also größer als 15. Das heißt, dieser Teilbaum beschreibt das Intervall 15 bis 30. In Listen an die Blätter dranhängen. Und jetzt, und deswegen da wollte ich heute noch hinkommen, vergleichen wir das mal mit dem Baum, der durch dieses Dreieckshaus erzeugt wird. Ja, und das ist ein kantenorientierter Selektorbaum. In diesem Baum sind nicht alle Knoten Werte, die wir in der Folge gefunden haben. Ja, also Reichsort baut einen Baum, in dem nicht jeder Knoten mit einem Wert korrespondiert. Ja, aber jeder Pfad. Und zwar jeder Pfad hier in der Grafik von der Wurzel zu einem von den hellen Knoten ist ein Wert, den wir gefunden, den wir in der Folge vorliegen haben. Ja, also hier haben wir die Ketten 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0 und 1, 1, 1. Und so ist der Baum aufgebaut worden. Ja, also hier haben wir 0, 0. Also hier haben wir die 0, dann haben wir 0, 0 und 0, 1, 0. Und auf der rechten Seite 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0 und 1, 1, 1. Und genauso ist der Baum auch gebaut worden. Ja, wenn man das Feld zunächst mal nach der ersten Stelle umsortiert. Ja, das ist hier die linke Kante. Und die rechte Kante, das ist die erste Stelle, nach der wir sortiert haben. Und dann haben wir nochmal sortiert, auf der zweiten Schicht jetzt, auch wieder, je nachdem, ob die Stelle eine 0 wird oder eine 1 wird. Dann haben wir das gleiche gemacht, auf der linken Seite und auf der rechten Seite.
von dem Radixort gebaut wird.
Das Einzige, was jetzt hier in der Darstellung noch nicht vorhanden ist, sind die Doppelungen. Ja, also was passiert, wenn man Elemente mehrfach hat.
Ja, was man sich eben hier, was man hier in der Visualisierung noch machen kann, ist zwischen die dunklen und die hellen Knoten sagt man, welche Zahlen haben eigentlich vor in der Folge und welche Zahlen haben nicht vor in der Folge. Ja, ansonsten wäre das ja einfach so ein binärer Raum, in dem wir Zahlen von 0 bis 2 hoch Höhe ablegen. Ja, und was gerade so ein Punkt für uns ist, in diesem binären Raum, der die Zahlen von 0 bis 2 hoch Höhe anlegt, die Knoten zu färben, je nachdem, ob so ein Wert in der Folge vorkommt oder nicht. Also man möchte, kann man hier noch ein paar zusätzliche dunkle Knoten hinzufügen. Hier unten drunter zwei dunkle Knoten, hier noch einen dunklen Knoten und hier noch zwei dunkle Knoten. Dann hätte man einen vollständigen binären Baum der Höhe 3. Und eben sich gemerkt, welche Werte zwischen 0 und 2 hoch 3 vorkommen. Ja, die sind hier gar nicht mehr angelegt, die Knoten. Das brauchen wir auch nicht zu machen. Diese Selektorbäume sind gar nicht so gut. Ja, die haben wir noch an vielen anderen Stellen. Hier ist nochmal ein Beispiel. Für einen Selektorbaum, den wir alle kennen, das ist ein
Internet-Domain. Ja, einfach die vier, das sind jetzt hier Domain-Names. Da haben wir die letzten beiden Buchstaben, nach.eu,
die Government-Sachen aus den USA, DE für die Deutschen.
Domains und so weiter.
Und dann auf der nächsten Ebene, hier zum Beispiel für die EDUs, CMU, Carnegie Mellon University in Pittsburgh, oder für die BE,
TU Berlin.
Ja, einfach mal ein beliebig gewähltes Beispiel hier mit CMU. Im Informatikbereich, typischerweise Stanford und MIT Nummer 1 Universität in den amerikanischen Rankings und analog dazu die TU Berlin. Ja. Fast. So, dann, das ist im ersten Semester auch vorgekommen. Formoptimierung von Bäumen, ja, das hatten wir bei dem Quicksort-Beispiel gesehen. Quicksort ist prima, wenn ein Baum entsteht, der logarithmische Höhe hat. Quicksort ist schlecht, wenn ein Baum entsteht, der lineare Höhe hat. Ja, das ist nicht nur für Quicksort ein Problem, das ist für ganz viele Algorithmen ein Problem, wenn der Baum degeneriert. Dann sind oft die guten Eigenschaften von Algorithmen nicht mehr vorhanden. Das heißt, was man oft versucht, ist, den Baum so zu gestalten, dass diese logarithmische Höhe erhalten bleibt. Man kann dann nach verschiedenen Bäumen unterscheiden. Freie Bäume, da versucht man nicht die Form zu erhalten. Dynamisch optimierte Bäume. Ja, wenn man Knoten entfernt oder Knoten einfügt, dann versucht man dabei, die Form zu erhalten. Ja. Und wenn der Baum droht zu degenerieren, dann wird er umstrukturiert. Ja, und ich weiß nicht, welche Bäume genau dann haben, aber so Schwarzbäume wahrscheinlich, das sind dann eben so Beispiele, wo man Regeln hat,
nachdem der Baum umsortiert wird.
Ja, wo schwarz, weiter hier
B-Bäume und so weiter.
Man kann auch machen, kann, was der Datenbrenner gerne macht, ist, man optimiert nur dann den Baum, wenn die Elemente auch wirklich gebraucht werden. Das heißt, man merkt sich, auf welche Elemente zugegriffen wird, wird dort auf Elemente zugegriffen, fängt man an, den Baum, diesen Teilbaum vernünftig zu gestalten, wird auf die Elemente nicht zugegriffen, dann spart man sich den Aufwand. Und die statischen Bäume, die werden mit vernünftiger Form generiert, dann wird darauf gearbeitet und ansonsten passiert sowas wie Garbage Collection in Java. Erst wenn das Ding wirklich ganz schlechte Form hat, wird der Prozess angehalten und ein neuer Baum gebaut. So, an der Stelle würde ich dann gerne anfangen, unsere Bäume zu implementieren, ja, und wir diese Aufgaben haben, Aufgaben mögen, wenn wir ja, Intervallsuche zu machen auf mehr als einer Dimension und ich würde vorschlagen, damit fange ich dann